Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Und ich freue mich auch auf die Predigt über Psalm 23, Vers 5b. Also einen halben Vers haben wir heute als Predigtthema. Aber sehr cool. Christian hat letztes Mal gepredigt, Steinbacher, hier sitzt er. Kam sehr gut an bei mir. Muss ich echt sagen. Das Wort Gottes ist, wie es du auch schon gesagt hast, Reinhard, sehr inhaltsreich. Vor allem auch, wenn man sich ein bisschen intensiv damit befasst. Was ich wirklich gern gemacht habe. Ich heiße Hans-Peter Schock, wurde aber ja auch schon vorgestellt. Und das Vershälfte heißt heute Nummer 5 von Psalm 23. Du salbst mein Haupt mit Öl. Und dann noch die zweite Hälfte. Und schenkest mir voll ein. Also es geht um Salbung. Und wir haben eine gute Tradition entwickelt, dass wir zusammen den Psalm 23 beten. Wer in der Lage ist, könnte dazu aufstehen. Und heute machen wir es ein kleines bisschen anders. Also es ist der gleiche Psalm und auch die Folie. Aber heute sagen wir den Psalm alle Verse, alle Leute auf, also zusammen, einfach damit wir nicht bloß immer die zweite Hälfte lernen, sondern den ganzen Psalm, habe ich mir überlegt. Okay. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Große Freude. Vater im Himmel, Herr Jesus, wir beten zu dir. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dein Wort gut zu verstehen und dass du auch mit deiner Salbung heute im Gottesdienst bist und jeden erreichst, da wo er ist. Amen. Wer hat die Krönung von König Charles verfolgt im Fernsehen? Mal kurz Hand hoch. Fast niemand. Guckt ihr nicht fern? Also ich habe es auch nicht verfolgt. Also weniger als 10 Leute haben sie verfolgt. Da kam ein Programmpunkt bei der Krönungszeremonie, die Salbung des Königs. Ja, also King Charles wurde gesalbt mit einem speziellen Salböl, das aus Jerusalem stammte und auch dort dann gesegnet wurde von 2 geistlichen Oberhäuptern. Der gehört ja zur anglikanischen Kirche und die haben auch ein Oberhaupt in Jerusalem und dann noch ein anderer. Und das Öl war auch aus einem Olivenhain direkt von Jerusalem, vom Ölberg, wo eine Verwandte von Charles begraben ist. Also die wollten unterstreichen die Beziehung mit Israel auch, mit dem, dass sie dieses spezielle Salböl verwendet haben. Es wurde original angefertigt und ich habe mich eingelesen, zusätzlich wurde noch Orangenduft und so noch ein paar zusätzliche Ingredienzen reingetan, war also nicht ganz hundertprozentig der biblischen Rezeptur entsprechend und Charles wurde über den Kopf gesalbt vom Erzbischof von Canterbury, wie üblich, wie auch schon seine Mutter und die Hände wurden gesalbt und die Brust. Es wurde auch seine Frau Camilla gesalbt, aber zur Königin, die darf sie jetzt auch Königin nennen, die königliche Salbung. Und das Ganze geschah hinter einem speziellen Baldachin aus goldenen Salbungsgefäßen. Sehr speziell. Also doch immerhin, das englische Königtum möchte bekennen, wir brauchen die Salbung von Gott für unseren Dienst als König. Das fand ich schon mal nicht schlecht. Ja? Dann geht's vielleicht dem englischen Königreich auch gar nicht so schlecht, wenn sie sich dazu stellen. Andere stellen sie ja nicht zu Gott. Okay. Charles hat sich also auf die Königssalbung berufen und die Tradition fortgeführt. Und da gibt's nächste Folie bitte. Genau, es gibt eine Tradition, die fängt schon im Mose an, nämlich der erste, der berichtet wird mit der Salbung, ist der hohe Priester Aaron. Also er wurde zum hohen Priester gesalbt. Hohe Priester war ja der, der zum Allerheiligsten vorkommen konnte, der dann praktisch für das Volk mit Gott die Last des Volkes vor Gott gebracht hat und die Verbindung hergestellt hat. So eine besondere, herausgehobene Aufgabe. Und Mose hat genaue Anweisungen von Gott bekommen, wie er ihn salben soll. Und es gibt eine andere Bibelstelle, Psalm 133, da steht, wie das Salböl über das Haupt, über die Haare Aarons runterläuft, in seinen Bart bis unten an den Saum seines Kleids, also schon richtig, nicht bloß ein bisschen Salböl, schon richtige Ausgießung. Also Priester, hohe Priester wurden gesalbt, Könige und Propheten. Und der erste König, diese drei, also lauter so exklusiv herausgehobene Leute. Warum? Das, zu dem kommen wir gleich. Und die Leute haben es auch mitbekommen, das ist jetzt der Gesalbte. Saul wurde gesalbt als erster König von dem Prophet Samuel und dann nachher David, der ja den Psalm geschrieben hat, war der zweite, der gesalbt wurde. Als David gesalbt wurde, da streiten sich bisher die Gelehrten, aber man geht davon aus, dass er noch nicht König war, als er gesalbt wurde. Das heißt, es gab gleichzeitig dann, das ist eindeutig, zwei Gesalbte, nämlich den Saul und den David zum König. Bisschen komisch. Es hängt damit zusammen, wir kommen nachher noch zu Saul, dass sich die Salbung dann vom Saul auf den David verlagert hat. Aber es gab vorübergehend zwei Gesalbte und David selber hat auch gesagt, denn Saul, das ist der Gesalbte des Herrn. Da gibt's dieses Wort, Meschiach Adonai. Also, das steht in der Bibel drin, wie David den Saul bezeichnet hat, als er ihn verschont hat, als die anderen gesagt haben, gute Chance, den können wir umbringen, dann wirst du König. Dann hat er gesagt, nein, das ist der Gesalbte des Herrn, den greift man nicht an, den lässt man am Leben, der Meschiach Adonai. Das heißt, da sehen wir schon, dass das Wort Messias auch der Gesalbte heißt. Zu dem kommen wir auch noch jetzt gleich. In Jesaja 61, Vers 1 steht eine ganz interessante Bibelstelle, Bibelrolle. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit und den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Es geht noch weiter. Das ist ein Bibelvers, der auf den Messias hinweist, auf den Gesalbten. Da steht's ja schon. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Also Salbung hat damit zu tun, der Geist Gottes kommt auf den Gesalbten. Ja? Und Messias, das Interessante ist ja, dass Jesus diesen Vers dann in der Synagoge in Nazareth hat ausrollen lassen. Die Bibelrolle nimmt mal diese Rolle von Jesaja 61 und dann hat er sie vorgelesen, ohne großes Kommentar. Sozusagen hat er das Signal gegeben, ich bin der Messias. Das hat ihn beinahe das Leben gekostet. Ich war in dieser Synagoge schon mal, in der Nähe ist dann der berühmte Abhang, wo sie ihn dann hingeschleppt haben und sie wollten ihn den Abhang runterschmeißen, weil das ist ja, das konnten sie sich einfach nicht vorstellen, dass ein ganz normaler Typ, Jesus, hier sich als Messias darstellt. Und der Messias. Aber der Geist Gottes, die Salbung war schon bei Jesus auch zu dem Zeitpunkt in einer Form, sodass er unbeschadet durch die Menschenmenge, die ihn da runterstürzen wollten, einfach durchgehen konnte. Also er war schon unter dem Schutz Gottes unangreifbar. Der Heilige Geist und Salbung, das gehört absolut zusammen. Nächste Folie. Könige und Priester wurden gesalbt und Propheten. Und wir lesen jetzt, was hat es mit uns zu tun? Sind wir überhaupt Könige und Priester? Guckt euch mal um in eurer Mitte so. Sitzen da Könige, Priester, Prinzen, Prinzessinnen? Weiß nicht, guckst mal an, dein Nachbar. Guckst mal dich selber an, Prinzen, Prinzessinnen, Könige, sind wir das? Manchmal zweifelt man dran. Also ich zweifle auch manchmal dran. Vielleicht zweifelt auch meine Frau manchmal dran. Unsere Freunde, ja, wir selber an uns. Aber die Bibel, der biblische Befund ist nun mal 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Aha. Ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum. Und jetzt kommt noch die zweite Hälfte, das ist, warum sind wir das? Dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Das erinnert uns an den Bibelvers gerade eben, Jesaja 61, wo auch der Messias gesalbt ist, um die Wohltaten zu verkündigen, um den Dienst von Jesus zu tun. Ja, was alles sein Dienst war. Also Salbung ist verbunden auch mit Befähigung oder Berufung, Stärkung für den Dienst, den Gott aufgetragen hat. Ja, das ist schon natürlich die Frage, ob jetzt wir tatsächlich auch uns wie Könige oder Priester benehmen. Manchmal vielleicht schon, aber es gibt ja da schon einiges, was manchmal dem nicht ganz so entspricht. Und die Salbung ist eben auch nicht speziell nur ein Wellnessprogramm, dass es uns besser geht. Obwohl ja so ein Salböl wahrscheinlich schon ganz angenehm ist und gut riecht. Das kommt nachher noch als extra Punkt. Aber es ist eben auch, wir brauchen die Salbung, wenn wir diesen Dienst, der uns aufgetragen ist, gut tun wollen und tun, damit wir ihn gut tun können. Gott sieht uns halt ein bisschen mit anderen Augen an. Wenn wir jetzt so rumgucken und sagen, oh, was ich mit dem Bruder und der Schwester erst letztendlich wieder erlebt habe, oder wir sind dann ehrlich und sagen, jetzt habe ich wieder zu viel gelabert oder den habe ich jetzt wieder nicht richtig zugehört, das wäre jetzt ein Problem, das ich manchmal habe. Und jeder hat so seine eigene Schwachstellen, wo er denkt, ach, ich bin eigentlich gar nicht so königlich drauf. Aber die Israeliten haben auch diese Prophetie bekommen. Noch bevor es überhaupt einen König gab, hat Gott schon in 2. Mose 19 gesagt, so als Vision, die er hat über seinem Volk. Ihr seid ein Volk, ein königliches Volk von Priestern. Nach dem Auszug aus Ägypten hat er das gesagt. Gott. Und da war das Volk Israel war nicht besser wie wir. Die waren auch Versager, die haben dann wieder, waren wieder ungehorsam und undankbar und haben gemacht, was sie wollten. Und trotzdem hat Gott es aufrechterhalten. Und es geht durch die ganze Bibel durch, zieht sich hin bis Offenbarung 1, Vers 6. Da steht nochmal das Gleiche, stand im Neuen Testament. Ihr seid ein Volk, ein königliches Volk von Priestern. Also diese Vision, diesen Traum, den Gott hat, den hat er die ganze Zeit durchgehend. Und eines Tages wird er sich auch wirklich so erfüllen, dass wir es auch glauben. Ja. Und jetzt halt stückweise, je nachdem, wie viel Salbung da ist. Aber Gott sieht uns mit anderen Augen, als wir uns selbst sehen. Und auch unseren Mitmenschen mit anderen Augen, als wir ihn sehen. Er hat einen Traum für uns. Wir sind aus seinen Augen geistlich betrachtet bestimmt ein Teil der königlichen Familie zu sein und hier auf der Erde ihn zu repräsentieren, glaubwürdig zu repräsentieren. Und das geben wir uns Mühe und wir glauben es und wir tun das, was wir können und Gott tut mit seiner Salbung das, was er kann, ja, damit es auch gelingt. Nächste Folie. Geht's auch ohne Salbung? Würde ich sagen, ja, oder es geht mit mehr oder weniger Salbung, wenn man sich selber so betrachtet. Gestern habe ich mit meiner Frau so überlegt, wann haben wir uns denn so richtig in der Salbung gefühlt? Hast du das auch schon manchmal überlegt? Und dann haben wir uns gegenseitig, habe ich gesagt, du, als du das und das gemacht hast, da warst du voll in der Salbung. Und als du das und das gemacht hast, und wir sind 5, 6 Punkte gekommen, und meine Frau war mehr und mehr begeistert, ja, und hat gesagt, ja, stimmt, habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ja, ah ja, stimmt. Und sie hat zu mir auch solche Sachen gesagt. Wir haben uns gegenseitig bestätigt, da und da und da, da haben wir gemerkt, die Salbung des Heiligen Geistes ist jetzt gerade richtig bei uns, bei dem, was wir machen. Es läuft so richtig. Das, was wir sagen, hat so richtig ist angekommen und das merkt man, wenn Salbung da ist. Also besondere Salbung. Gibt ja wahrscheinlich eine Grundsalbung und dann können wir die durch unser Verhalten auch, ja, sagen wir mal, dass sie sich reduziert oder wie bei Saul, zu dem kommen wir nachher, auch ganz verschwindet. Und wir brauchen immer wieder eine neue Salbung. Wir können nicht sagen, jetzt haben wir eine Salbung, die reicht fürs ganze Leben. In gewisser Weise stimmt's, weil es steht da im Wort, dass die Salbung bei uns bleibt, wenn wir in dem Herrn bleiben. Okay. Ja, es geht auch ohne Salbung, aber dann ist es mühsam. Das ist wie eine Maschine, wenn man kein so richtiges Öl reinfüllt. Weile läuft's und dann irgendwann macht sie komische Geräusche und irgendwann geht sie immer schwerer. Ja, der Automechaniker gibt mir hoffentlich recht, Frank. Gell? Also da ist auch so. Der Motor braucht auch eine gescheite Salbung. Hab da einen gesehen, der einen alten Schlepper hat gesagt, wichtig ist, dass der Motor immer genügend Öl hat. Der muss richtig im Saft laufen. Das ist ein ganz alter Schlepper, mit dem er rumfährt. Salbung macht unseren Dienst geschmeidiger, besser, zielführender. Ja? Und wir sind natürlich, durch die Salbung ist Gott mit uns, Gott wohnt in uns durch seine Salbung. Also es geht ohne Salbung, aber mühsam. Und wie bei so einem Arzneimittelbeipackzettel, da würde ich dann reinschreiben, ist davon abzuraten. Ja, ist mühsam. Also besser, wir machen unseren Dienst und wir leben mit Salbung erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das wäre besser. Apostelgeschichte 10, da lesen wir nochmal. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt. Kraft habe ich rot geschrieben. Und zog dann im Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Also auch Jesus hat diese Salbung gebraucht. Nach seiner Taufe kam ja der Heilige Geist in Form der Taube runter. Und dann heißt es, erfüllt mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie wir da lesen, zog Jesus los und auch mit Vollmacht, um Dämonen auszutreiben, um Kranke zu heilen, um Wasser in Wein zu verwandeln. Das ist mein Lieblingswunder, das war ja das Erste, was er gemacht hat. Also, da lesen wir auch wieder, selbst Jesus, der Gesalbte, also Jesus heißt nicht der Gesalbte, aber Christus heißt der Gesalbte. Messias hieß schon der Gesalbte und Christus heißt nochmal der Gesalbte. Das eine, das Christus ist griechisch, das andere ist dann wahrscheinlich hebräisch. Und Jesus mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt. Also Heilige Geist, die Salbung bringt Kraft. Sie bringt noch viel mehr, aber das hätte den Rahmen gesprengt, zum Beispiel Erkenntnis, Wahrheit. Und sie bringt aber auch, oder die Basis ist, durch die Salbung wohnt Gott bei uns und auch bei Jesus, der Vater. Die Verbindung war total eng, in engster Verbindung. Und so ist auch eine der Hauptwirkungen der Salbung oder der Sinn, dass wir durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, mit Jesus, der ihn uns ja gibt, seinen Geist, ja, eng in Verbindung sind und dadurch auch unseren Dienst gut tun können. In 1. Korinther 1, 2. Korinther 1, Vers 21, lesen wir noch, Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus seinen Gesalbten festigt. Er hat uns alle gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt. Also das ist in einem Satz zusammengeschrieben. Wir werden alle gesalbt, uns alle gesalbt. Das ist immerhin ein neutestamentlicher Vers. Das betrifft uns. Ja, nicht bloß das Volk Israel oder so, die Könige im Alten Testament, sondern er hat uns alle gesalbt mit dem Heiligen Geist und in seinen Dienst gestellt. Es gehört einfach untrennbar zusammen. Und dann gibt's da noch die Proklamation sozusagen, der Gesalbte, wie ich vorher schon sagte, wo David gesagt hat, den rührt man nicht an. Und das trifft für uns auch zu. Wenn wir die Gesalbten sind, dann gibt's die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und das, da haben die Leute auch einen gewissen Respekt davor. Auch die unsichtbare Welt hat einen Respekt, weil dann sagt Gott durch die Salbung, der gehört zu mir. Salbung ist auch die Versiegelung. Ja, wir gehören zu Gott. Das ist ein Teil von dem, was die Salbung darstellt. Wir sind sein Eigentum, wir gehören zu ihm. Wir sind nicht so leicht antastbar vom Feind. Wir stehen unter seinem Schutz. Die Proklamation, das ist ein Teil der Bedeutung dieser Salbung. Selbst dann, wenn wir gesündigt haben, wie zum Beispiel Saul, der vielleicht auch den Tod verdient hätte, aber als Gesalbter stand er trotzdem unter dem Schutz. Nächste Folie bitte. Wir kommen zu einem sehr schönen Punkt der Salbung. Das Salböl ist ja hat verschiedene Zutaten, also feinstes Olivenöl und dann sowas wie Zimt ist drin und man streitet sich auch ein bisschen, was jetzt genau drin ist. Weihrauch ist drin, Myrrhe ist drin und Kalmus und wie gesagt, bei den Engländern war noch Orangenduft dabei, die haben das erweitert. Auf jeden Fall ist es was Wunderbares. Und der Bibelvers dazu ist 2. Korinther 2, Vers 15. Weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren werden. Ich füge jetzt noch was dazu, das darf man hoffentlich. Ne? Auch zu denen, die schon gerettet sind, also auch innerhalb unserer Gemeinde, innerhalb unserer Familie, dürfen wir doch auch ein Wohlgeruch sein, oder nicht? Also ich finde, Gemeinde geht viel besser, wenn wir alle Einzelnen einen Wohlgeruch mitbringen. Und dann sind wir als Gemeinde insgesamt ein Wohlgeruch, ja, wenn wir uns auch vertragen untereinander. Und ich habe auch heute alles dafür getan, sagen wir mal so, mein bestes Parfüm da genommen, also Hugo Boss, richtig gesalbt und da noch. Und die Füße sogar mit Alpen, Latschenkiefern. Also ich bin von Kopf bis Fuß gesalbt heute, damit ich heute nicht stinke, weil ich habe gesagt, ich kann nicht schlecht riechen und dann über die Salbung als Wohlgeruch zu euch reden. Ich hoffe, das ist vorher schon aufgefallen beim Vorgebet, dass ich einen guten Geruch ausstrahle. Und das wünsche ich euch uns allen, ja, dass wir so in eine Salbung reinkommen mit dem wohlriechenden Salböl, wie es da auch heißt, gell? Dass die Leute das merken. Ja, das ist was Besonderes, was Leckeres, das ist was Gutes. So möchte ich auch sein. Zumindest so möchte ich auch riechen. Aber das geht ja über den Geruch weiter, über unsere Eigenschaften. Sind die auch wohlriechend? Oder sind wir ätzende Leute, arrogante Leute oder Rechthaber? Ja, das sind so Sachen, das sind so Sünden zweiter Kategorie, die bei uns halt auch noch weit verbreitet sind, wenn wir mal ehrlich sind. Gell? Dass wir auch nicht immer wohl riechen. Aber Sünde erster Kategorie und zweiter Kategorie, das ist egal. Ja, es macht beides. Sünde riecht schlecht. Ja, egal ob erste oder zweite Kategorie. Und lass uns doch erste, zweite und auch dritte Kategorie loswerden, ihm übergeben. Ja, damit er einen Wohlgeruch aus uns macht, dass wir transformiert werden, auch charakterlich. Ja, ich würde es richtig cool finden. Man würde uns mögen, wenn wir diesen Wohlgeruch haben, wenn wir gesalbte Christen sind, in dem Sinne, mit wohlriechendem Salböl, dann werden wir, ja, angenehme Menschen, anziehende Menschen, dann sind wir so ausgestattet, dass wir keine große Action-Werbung machen müssen. Komm mal in unsere Gemeinde. Oh, da stinkt's mir zu sehr. Da ist der und der, mit dem will ich nicht zusammensitzen. So Sachen gibt's, habe ich auch schon gehört. Okay, lassen wir das. Einmal wurde ich von einem älteren Bruder, sogar in der Firma, angesprochen. Ich würde nicht gut riechen, eigentlich. Ich sollte mir, ich habe mich auf die Seite genommen und dann peinlich. Es war mir wirklich peinlich. Könnt ihr euch das vorstellen? Da kommt so einer und erklärt dir, dass du eigentlich einen schlechten Körpergeruch hast und ein bisschen mehr unternehmen möchtest. Es hat mir gestunken, was der gesagt hat. Man selber riecht es ja nicht. Die Eigenwahrnehmung ist oft ganz anders wie die Fremdwahrnehmung. Ja? Und aber wahrscheinlich hat es mir auch geholfen, weil ich weiß es bis heute. Ich habe jetzt wirklich alles unternommen, um das abzustellen. Und heute bin ich vielleicht mal bei euch, der ältere Bruder. Gehe auch schon auf die 70 zu. Ja. Checkt einfach mal ab. Das wisst ihr selber, wo ihr, es geht jetzt nicht um den Körpergeruch, wo ihr charakterlich oder so als Menschen nicht so gut rüberkommt, wo ihr komisch seid, ja, wo ihr miesepetrig seid. Und guckt einfach, dass ihr das mit dem Heiligen Geist, mit Jesus besprecht und dass ihr das Salböl frisch in Anspruch nimmt. Das will euch ja verändern. Das will ja diesen einen Wohlgeruch in euch hineinbringen, sodass es die Leute auch merken. Mensch, der hat sich echt geändert in dem Punkt. Gott sei Dank passiert es immer wieder in unserer Gemeinde. Und da bin ich jetzt mal wie Gott. Ich bin nicht Gott, aber diese göttliche Eigenschaft möchte ich auch haben, dass ich auch da einen Traum für uns habe. Ja, dass wir diese Salbung mehr und mehr unter uns in Anspruch nehmen und dass es sich immer mehr auswirkt, sodass die Menschen ganz automatisch in unsere Gemeinde kommen wollen. Hey, in die Gemeinde musst du gehen. Die Leute sind so positiv drauf. Ich wurde so dermaßen freundlich angesprochen und eingeladen. Da bringen die gleich die Nächsten mit. Also das ist klar. Das läuft dann. Salbung der Gemeinde. Nächste Folie. Zurück nochmal zum Saul, nochmal ein bisschen ein Problemthema. Dem Gesalbten des Herrn habe ich ja schon gesagt vorher, dem Meschiach Adonai. Gott selber hat ihn ausgewählt. Also eigentlich war ja sein Plan, ihr alle seid ein Volk, königliches Volk von Priestern. Aber das Volk wollte das nicht. Das sagte, nein, wir wollen auch wie die anderen, wie die Philister, auch einen König haben, der vor uns voranzieht und so weiter. Und Gott sagte, er hat sie versucht abzuhalten, nee, braucht ihr nicht. Ich möchte, dass ihr alle mit mir als königliches Priestertum unterwegs seid. Nein, wir wollen einen König. Also gut, dann hat Gott rumgeschaut und hat diesen Saul ausgewählt und hat zu dem Prophet Samuel gesagt, den Saul da, den salbst du zum König. Und da steht in der Bibel drin, Saul war der schönste Mann in ganz Israel. Und er überragte alle praktisch um einen Kopf. Also er war der größte und der schönste Mann in Israel. Er war der Mr. Israel. Der Mr. Israel, den hat Gott rausgesucht. Er dachte, wenn schon einen König, nicht so wie der Charles, so eine Figur. Entschuldigung, das war jetzt kein Wohlgeruch, muss ich schon entschuldigen. Aber der war schön und ein bisschen größer, also Vorzeigemodell, Mr. Israel. Und die Leute haben sofort gecheckt, ja klar, das sieht aus wie ein König, den nehmen wir. Aber hat sich dann leider ein bisschen anders entwickelt. Am Anfang hat er tatsächlich, wurde auch diese Salbung mit dem Heiligen Geist hat er bekommen. Und da heißt's in 1. Samuel 10, Vers 9, sein Herz wurde verwandelt. Gleich nachdem er gesalbt wurde und von Samuel wegging, heißt, und Gott verwandelte sein Herz. Also er hat eine echte Salbung erlebt. Er hat auch angefangen, prophetisch zu reden. Und er hat auch stark angefangen als König. Auch gut das Volk so geführt am Anfang. Aber irgendwas hat leider nicht so richtig gestimmt. Und Saul hat leider nicht den besten Weg genommen. Und ich habe so ein bisschen wie ein Pfadfinder mal versucht herauszufinden, warum hat eigentlich Saul seine Salbung verloren? Das hat mich jetzt mal neu interessiert und kam so auf 4 Punkte von der Bibel her, eigentlich alle in 1. Samuel. Der Saul hat von Gott den Auftrag bekommen, die Amalekiter auszulöschen. Ich habe das letztens mit jemandem gesagt, und hat er gesagt, diesen Auftrag würde ich auch nicht ausführen. Aber wir leben im Neuen Testament. Die waren im Alten Testament. Es geht um das Prinzip, ob man bereit ist, Gottes Aufträge umzusetzen oder nicht. Er würde uns so einen Auftrag im Neuen Testament eher nicht geben, zum Glück. Aber ihm hat er gesagt, ihr müsst dieses Volk vernichten, alle mitsamt ihrem Vieh. Und dann hat aber der Saul den König verschont, gegen Gottes Willen, und das Volk hat von dem Vieh die besten Rinder und so auf die Seite genommen und hat gesagt, nee, wir sind ja nicht blöd, ja, wir wissen das ein bisschen besser. Wir machen, was Sinn macht. Es macht ja keinen Sinn, diese Rinder und so jetzt zu opfern und dann von unseren Rindern die besten zu nehmen und dem Herrn zu opfern als Dank für den Sieg gegen die Amalekiter. Und das ist nachvollziehbar. Und da denke ich, aha, diese Denkweise kommt doch bei uns auch vor. Diese ganzen Denkweisen von Saul, die treten bei uns auf in anderer Form ein bisschen, aber im Prinzip auch, ja. Wir denken, wir haben eine bessere Idee. Ah, Gott sagt, du sollst so und so machen. Wir denken, nee, ich weiß, ein bisschen besser, Plan B, wir machen das so, weniger Aufwand, bleibt mehr Geld unten liegen, ist nicht so teuer. Aber es ist halt nicht das, was Gott verlangt hat. Das ist der Punkt. Und das hat Gott ihm übel genommen. Aber wie gesagt, der David hat ja auch gesündigt. Also Sündigen ist an sich noch nicht der Grund, warum die Salbung weggenommen wird, weil alle Menschen haben gesündigt und der David auch. Granatenmäßiger Sünder war der auch. Gell? Aber jetzt kommt der zweite Punkt. Naja, eigentlich kommt noch immer noch dieser Punkt. Ungehorsam. Der zweite Punkt, als der Prophet ihn darauf angesprochen hat. Ah, wir haben sie, diese Rinder und so, verschont, um sie deinem Herrn zu opfern. Und dieses, um sie deinem Herrn, Gott, deinem Herrn zu opfern, sagt Saul tatsächlich, das ist überliefert, nicht bloß einmal. In seinem Herz war drin, dieser Gott, dem er dient, ist der Gott Samuels und nicht seiner. Und er sagt zu Samuel, um sie deinem Gott zu opfern. Also da kommt ganz klar zum Ausdruck, dass es in seinem Innersten nicht angekommen ist, dass es sein Gott ist. Er hat kein inneres, intimes Verhältnis mit seinem Gott gehabt. Er musste immer noch sagen, deinem Gott opfern. Und das ist der zweite Punkt. Intimität mit Gott, ein ganz persönliches Verhältnis mit Jesus durch den Heiligen Geist. Wenn wir das vernachlässigen oder schon gar nicht haben oder gar nicht wollen, weil das vielleicht zu sehr in unser eigenes Leben hineinwirkt, dann haben wir ein Problem mit der Salbung. Das war der zweite Punkt. Sein Herz nicht mit Gott verbunden. Der dritte, 1. Samuel 15, Vers 30. Ich habe gesündigt. Also er hat schon Buße getan, als der Samuel ihn angesprochen hat. Du hast Sünde, du warst ungehorsam, du musst dich entschuldigen bei Gott. Und er sagt Saul, mea culpa, ich habe mich versündigt. Okay, Punkt. Da machen wir jetzt kein großes Drama draus. Aber jetzt ehre mich doch wieder vor den Ältesten meines Volks, sagt er zum Samuel. Das nenne ich mal, sein Image war ihm sehr wichtig. Also Buße tun, ja, aber nicht zu Lasten seines Images. Nicht so, dass es das Volk so richtig mitkriegt, sondern aber dann ehre mich doch jetzt wieder vor den Ältesten meines Volks. Das ist die Einstellung des Saul. Und auch diese Einstellung des Image bewahren. Nee, wir machen das nicht. Das schadet unserem Image, zum Beispiel auch als Gemeinde oder meinem persönlichen Image bei meinen Freunden. Ja, das mache ich nicht. Und das ist auch ein Problem, das der Saul hatte. Sein Image, der war ja der Größte und der Schönste, das ist ihm irgendwie König dann zu Kopf gestiegen. Und sein Image war ihm wichtiger, wie dass er gehorsam war gegenüber Gott. Und schlussendlich, und der vierte Punkt war, er hat dann noch mit den Wahrsagern und so, mit der okkulten Welt Kontakt aufgenommen. Das hat Gott gereicht. Und dann sagte Gott, obwohl eigentlich über Gott gesagt wird, Gott bereut nie, was er tut. Steht auch in der ganzen Nähe dieser Bibelstelle. Aber da steht jetzt, und Gott gereute es, dass er den Saul zum König gemacht hat. Also das lesen wir nicht oft, dass Gott es gereut, dass er was getan hat. Hier steht, Gott gereute es. Ja. Und dann hat er ihn praktisch verworfen und den David dann reingebracht. Machen wir mal die nächste Folie. Weg zu neuer Salbung. David war ganz anders, er war echt bußfertig. Er hat gesagt, als er gesündigt hat, es tut mir dermaßen leid, er ist in Sack und Asche gegangen. Er ist vor Gott gewesen und hat geweint und das Volk hat es mitbekommen, seine Buße, sein Image war ihm wurscht. Gell? Er wollte sterben und die ganzen Psalmen sind voll mit seiner Buße. Ich habe herausgefunden, es gibt 7 Bußpsalmen und die habe ich jetzt alle gelesen in der Vorbereitung. Ne? 7 Bußpsalmen, spannend, wenn man die liest. Und aus einem dieser Bußpsalmen habe ich den Psalm 51, Vers 11 bis 14 rausgelesen. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das ist die Einstellung des David, echte Buße. Und deswegen wird auch gesagt, David war der Mann nach dem Herzen Gottes. Nicht, dass er nicht auch gesündigt hätte. Ich würde sagen, bei Sünde war er auch nicht viel besser, wie vielleicht der Saul, vielleicht ein bisschen besser. Das wissen wir nicht. Aber er war immer bußfertig. Das ist der Punkt. Das sollten wir auch sein. Wenn du deine Salbung verloren hast, ich glaube, es gibt einige hier bei uns, die das anspricht. Mich selber hat die Predigtvorbereitung auch angesprochen. Ich habe auch überlegt, manchmal habe ich auch die Salbung verloren. Aber ich möchte immer wieder Buße tun und es auch bekennen, wenn ich gesündigt habe, dass Gott mir es vergibt wie der David. Es gibt immer diesen Weg zurück. Ich sage euch ein kleines Beispiel noch. Letzthin nach der Gebetsstunde, die hört ja pünktlich um 8:30 auf, da hat sie kurz nach 8:30 aufgehört, und hat Hannah angerufen und hat gesagt, komm, wir treffen uns noch beim Sommernachtskino und gehen noch ins Sommernachtskino. Der Film hat um 21 Uhr begonnen. Als ich dort war, war kein Platz mehr frei. Also bis zum letzten Platz voll, super Stimmung. Laut die ganzen Schondorfer fein angezogen, alles saßen dort. Film hat gerade schon angefangen. Ich hatte dann zum Glück noch mein Doppelsitz-Club-Couch im Auto hinten drin und habe dann gesagt, komm, wir stellen unsere Club-Couch rein, musste ich 20 Euro zahlen und durfte meinen Club-Sitz hinten reinstellen. Und wir haben uns so gefreut, jetzt noch bei dem tollen Sommernachtswetter diesen Film, der sehr cool war, anzugucken. Und er war auch witzig. Also es war wirklich sehr schöne Bilder, also toll gemachter Film, witzig, so dass ich auch ab und zu richtig lachen musste. War cool zunächst, aber dann im Laufe des Films haben wir gemerkt, beide, es driftet ab. Es war so ein Projekt mit schönen Bildern, mit sehr viel Humor, aber mit dem meiner Meinung nach Ziel und der Absicht, den Menschen die Sünde also hoffähig zu machen. Ja, es ging eigentlich schlussendlich darum, immer mehr, Ehebruch ist keine Sünde, das ist doch normal, macht doch auch Spaß. Oder dann der Ehemann, als er dann der jungen Frau nicht auf den Leim gegangen ist, wurde er lächerlich ins Lächerliche gezogen. Was so eine Chance hat er da abgelehnt, wie doof und wie blöd, sogar seine Frau hat es zu ihm gesagt. Und es zog sich so durch und wir hätten eigentlich unseren Klappsessel zusammenklappen müssen und rausgehen, aber ich bekenne es, wir haben es nicht gemacht. Er war ja auch witzig und schöne Bilder und wir sind bis zum Schluss drin geblieben und sind dann raus nach der Gebetsstunde. Das hat einfach nicht zusammengepasst, ein anderer Geist. Ja, die Salbung von der Gebetsstunde war gewichen. Und es hat uns beide leid getan. Wir haben dann gebetet und zu Gott gesagt, vergib uns, dass wir das nicht gleich gemerkt haben, gell? Dass wir es einfach halt uns angetan haben. Und so Sachen, das ist bloß ein Beispiel aus meinem aktuellen Leben, wie Sünde in unser Leben reinkommt. Und das sind dann die Punkte, wenn wir danach suchen, wo unsere Salbung eigentlich, warum die schwächer geworden ist oder warum sie verschwunden ist, warum wir nicht mehr so diese enge Beziehung haben mit dem Heiligen Geist und mit Jesus durch den Heiligen Geist, dann kommen wir auf solche Sachen, die sich allmählich einschleichen, und das ist ja auch Trick des Feindes. Aber wie gesagt, Gott ist gnädig und ja, er weiß, dass wir so ticken, wir als Menschen. Ja, jetzt noch die letzte Folie, komme ich auch zum Schluss. Es wird ja auch Zeit, so wie es aussieht. Gott ist großzügig und schenkst mir voll ein. Da ist mir nur gekommen, Gott ist großzügig. Ja. Und er möchte uns mit dem Heiligen Geist erfüllen, wie wir da jetzt lesen. Trinkt euch keinen Rausch an, sondern lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. So wird unser Leben als Christen, wir sind nämlich die Gesalbten, gelingen. Ja. Wir sollten unseren Becher nicht mit Schrott füllen lassen. Und wenn einiges in Schrott drin ist, dann ist auch heute für euch ja die Herausforderung von mir. Kommt ehrlich vor Gott. Lasst den Heiligen Geist euch das klar machen. Vielleicht jetzt in der Predigt und danach oder in den Gesprächen. Vielleicht auch, wenn du dich angesprochen fühlst. Nachher gibt's noch die Möglichkeit draußen mit den Leuten, die für dich beten, im Forum ein Gebet zu sprechen. Wenn du möchtest, nimm das wahr. Nimm wahr das Angebot Gottes. Ich möchte deinen Kelch, dein Innenleben, dich, dein Innerstes füllen mit dem Heiligen Geist. Ja, dass nichts anderes mehr Platz hast. Und so gefüllt wird auch dein Durst und deine innerste Sehnsucht gestillt werden. Das ist das Versprechen Gottes. Wir brauchen nichts anderes, wenn wir uns füllen lassen mit dem Heiligen Geist. Gott ist reichlich und er gibt gern, ja, euch alle, für euch alle hat er das versprochen. Seid bereit, seid ehrlich zu Gott, redet mit jemand nach dem Gottesdienst. Ich möchte wieder die Fülle des Heiligen Geistes in meinem Leben haben. Ich möchte, dass mein Becher gefüllt ist und dass ich eine neue und frische Salbung in meinem Leben vom Heiligen Geist habe. Gott segne euch. Amen.